Guten Abend. Vielen Dank, Philipp. Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Freut mich sehr, hier in Erfurt zu sein. Nicht das erste Mal, dass ich in Erfurt bin. Ich war zu DDR-Zeiten schon das erste Mal in Erfurt. Ich glaube, 87 oder so war das. 88 habe ich meine Firma gegründet, Konzertagentur, Bertolt Seliger. Und wie Sie vielleicht wissen, habe ich in den ersten Jahren war mein Spezialgebiet eigentlich, dass ich Künstler der DDR in der BRD vertreten habe. Also ich habe Künstler wie Barbara Thalheim in die BRD gebracht, Du Sonnenschirm, Wenzel und Mensching, damals Neues aus der Dada-Ära, das Programm kennen Sie vielleicht noch. Das war eigentlich so ein bisschen die Idee, die ich hatte, wo ich angefangen habe, in der BRD als Tourneeveranstalter zu arbeiten. Gut, das war so die erste Verbindung, die ich hatte mit Erfurt, und es ist sehr schön, dass ich jetzt hier sein darf und aus meinem Buch vortragen. Ich werde größtenteils frei erzählen und Ihnen Dinge erzählen, die zum Teil da drin stehen, die zum Teil nicht in dem Buch stehen oder die dort anders stehen. Ein paar Teile werde ich auch vorlesen, und das dauert etwa so 2 Stunden, das Ganze. Ich werde ein paar Videos zeigen und ich hoffe, wir haben einen Abend gemeinsam, und Sie werden sich hoffentlich nicht allzu sehr langweilen, sondern ein paar Dinge mitnehmen können. Das Buch Das Geschäft mit der Musik ist im Grunde so ein bisschen, könnte man sagen, Zwischenbilanz nach 25 Jahren Konzertagenturtätigkeit. Ich war Europaagent von vielen Bands, oder bin es immer noch, von Bands wie Calexico, Lambchop, Tortes, den Residents, vielen anderen. Ich war deutscher Tourveranstalter oder bin es immer noch von Lou Reed, Patti Smith, Bratsch, vielen anderen. Ich habe festgestellt, dass sich das Geschäft mit der Musik dramatisch gewandelt hat in den letzten Jahren. Ich würde sagen, zum Nachteil. Es ist nicht schöner geworden, es hat immer weniger mit Kultur, immer mehr mit Geschäft zu tun. Und ich habe mich natürlich gefragt, wie konnte das passieren, was war da los? Weil sowas ist ja, kommt ja nicht aus heiterem Himmel, sondern das sind ja Entwicklungen, die von Leuten vorangetrieben werden. Und ich habe versucht, das zu analysieren. Die Spex, dieses Musikmagazin, hat das Buch als grandioses Lehrbuch bezeichnet. Das sage ich nicht deswegen, um anzugeben, sondern wegen dieses Lehrbuchs, weil das war tatsächlich eines der Ziele, die ich hatte mit dem Abfassen dieses Buches, dass ich Leute, weil ich habe immer wieder so Fragen gestellt bekommen, wie funktioniert denn das alles mit dem Musikgeschäft, wie funktioniert das mit Live, wie funktioniert das mit einer Plattenfirma, wie ist es mit dem Urheberrecht, wovon können Künstler überhaupt leben und all diese Fragen. Und da habe ich gedacht, okay, eine der Ideen ist, dass man diese Fragen beantwortet, dass man sie schlüssig beantwortet, dass man sie praxisorientiert beantwortet. Insofern hat mir das sehr gut gefallen, dass Spex das so erkannt hat, eben als Lehrbuch. Die FAZ wiederum hat in einer sehr großen Rezension, fast eine halbe Seite, das Buch als kämpferisches Manifest gegen die Musikindustrie bezeichnet. Und da fühle ich mich natürlich auch sehr gut wiedergegeben, weil wenn Sie diese Dinge, die da ablaufen, darüber nachdenken, sie zu analysieren versuchen, dann landen sie unweigerlich dabei, dass irgendwas an der Musikindustrie faul sein muss, dass da irgendwelche Sachen nicht funktionieren. Also insofern Manifest gegen die Musikindustrie, es ist nicht als solches geschrieben, aber automatisch, wenn man sich dem Sujet annähert, landet man da. Da ist es ein Manifest gegen die Musikindustrie. Und warum das ist, das werde ich Ihnen versuchen, Ihnen heute so gut es geht zu erklären. Ich beginne jetzt allerdings mit einem Teil Lesung. Also, ich lese aus dem Beginn meines Buches, das erste Kapitel, Einleitung. Das heißt Melancholie und Dissidenz. In der sogenannten O2 World Berlin, der laut Eigenwerbung modernsten Multifunktionsarena Europas. Bereits von Ferne ballert einem die knallbunte Werbung entgegen. Die Halle ist von außen erleuchtet mit den Heilsversprechen. Ich kann wirklich hier, es müsste noch ein bisschen mehr Licht. Mit den Heilsversprechen der Konsumwelt von Becks bis Coca-Cola. Die Getränkemultis sind zwei der Hauptsponsoren der Halle. Innen verströmt die Halle den Charme eines mittelstädtischen Parkhauses. Alles ist sauber und betoniert und zweckdienlich. Das Publikum soll möglichst rasch den Weg finden zu den Verkaufsständen von Pommes und Bier und danach anstandslos in der Halle das konsumieren, was die Anschützgruppe mit Hilfe der Millionensubventionen von Wovereits rot-rotem Senat als Kultur verkauft. Im Kern erinnert die O2 World an die Mehrzweckhallen, wie man sie aus der Provinz kennt. Ein überdimensionales Dorfgemeinschaftshaus sozusagen. Man kann dort alles anbieten, vom Eishockeyspiel über Boxkämpfe bis hin zu Metallica, DJ Ötzi und Leonard Cohen. Und vor und nach dem Konzert werden die Besucher unablässig mit bunten Werbebotschaften bombardiert. Eine Abspielstation für Kultur, die sie meinen. Seelenlos, kalt und ohne Charme. Eine Fabrikhalle, in der Produkte der Kulturindustrie mehr oder minder planvoll hergestellt werden, die auf den Konsum durch Massen zugeschnitten sind und in weitem Maß diesen Konsum von sich aus bestimmen, wie Adorno geschrieben hat. Heute heißt so eine Halle nach einem Mobiltelefonkonzern oder wahlweise nach einem Versicherungsgiganten, Allianz Arena München oder einer Bank, Commerzbank Arena Frankfurt. Beispiele für ein System, zu dem die Konzentration von Wirtschaft und Verwaltung geführt hat. Kulturindustrie ist willentliche Integration ihrer Abnehmer von oben, um es nochmal mit Adorno zu sagen. Und dies wird in der Berliner O2 World auf eine Weise manifest, gegen die Adornos Thesen fast schon naiv anmuten. In den letzten 20 Jahren ist eine Kommerzialisierung des Konzertgeschäfts erfolgt, eine Industrialisierung des Konzertwesens, deren Dimensionen so weitreichend sind, wie sie gleichzeitig in der öffentlichen Diskussion fast völlig verschwiegen werden. Das Soundwave-Festival zum Tag der Deutschen Einheit vor dem Brandenburger Tor wird von der Getränkemarke Coca-Cola veranstaltet. Die Braune Brause hat mit dem Sponsoring in Berlin einige Erfahrung. Bereits 1936 hat Coca-Cola Hitlers Olympiade unterstützt und im Berliner Sportpalast verkündeten bei NS-Großveranstaltungen Werbebanner weiß auf rotem Grund: Trink Coca-Cola stets eiskalt. Eine Organisation namens Electronic Beats, laut Impressum der Websites Operated by Deutsche Telekom AG, veranstaltet ein Konzert der Pet Shop Boys im städtischen Theater Hebbel am Ufer in Berlin. Karten gibt es jedoch nicht öffentlich zu kaufen, sondern nur über die Website des Telefonkonzerns. Der Hardwarehersteller Apple organisiert in europäischen Großstädten seine iTunes Live Festivals und sämtliche Medien von Musikmagazinen über Radiostationen bis hin zum bürgerlichen Feuilleton überschlagen sich mit Lobeshymnen und machen als Berichterstattung getarnt kostenlose Werbung für den Konzern. Die Modemarke New Yorker lädt zu einem exklusiven Madonna-Konzert. Der Autokonzern Audi sponsert das Konzerthaus Berlin. Nestlé finanziert die Salzburger Festspiele, A Shared Passion for Quality. Es geht um eine weltweite Multiplattform, sagt Charlie Carrington, Head of New Media and Branded Entertainment bei der Vodafone Group. Vodafone will als Partner der Musikbranche gesehen werden. Branded Entertainment. Besser hätte man die weltumspannende Manipulationsindustrie wohl kaum bezeichnen können. Vor ein paar Jahren kam ich abends nach einem Konzert von Per Ubu auf dem Weg ins Hotel mit dem großen David Thomas an einem Poster für ein von Coca-Cola veranstaltetes Konzert vorbei. David Thomas sagte, I never would do this. I never would play for Coca-Cola. Und der viel zu jung verstorbene Beastie Boy Adam Jauch hat nicht nur I might stick around or I might be a fad, but I won't sell my songs for no TV ad gerappt, sondern verfügte in seinem Testament auch ausdrücklich, dass in keinem Fall mein Bild, mein Name sowie irgendeine Musik oder ein künstlerisches Eigentum, das ich geschaffen habe, für Werbezwecke verwendet werden darf. Es gibt noch Künstler, die Haltung und Rückgrat haben, Künstler, die nicht jeden Scheiß mitmachen nach dem Motto, ich war doof und brauchte das Geld. Künstler, die nicht Musik machen, um sich einen Kleinwagen zu finanzieren. Allerdings, diese Haltung, dass ain't singing for Pepsi, ain't singing for Coke, wie Neil Young gesungen hat, ist heute mehr als anderthalb Jahrzehnte nach dem Sponsoring von Volkswagen für die Tourneen der Rolling Stones, das eine Vorreiterrolle spielte bei dieser neuen Form der Werbedeals, eine Seltenheit. Das Thema ist eigentlich durch. Musik um der Musik willen und nicht als Mittel zum Zweck, der da größtmöglicher Profit heißt, ist ein Anachronismus, selbst im sogenannten Indie-Bereich. Die Musikbranche spielt Monopoly. Denken Sie an die Tonträger- und Musikverlagsindustrie, die zuletzt durch den Verkauf des Traditionsunternehmens EMI in die Schlagzeilen geraten ist. Insgesamt dominieren heute nur noch 3 statt bisher 4 multinationale Konzerne fast 80% des weltweiten Tonträgergeschäfts. Bei den Musikverlagen sieht es ähnlich aus. Die 3 multinationalen Konglomerate verfügen über 68,7% der Weltmarktanteile. In der Konzertbranche läuft es nicht anders, global wie auch regional. Weltweit konkurrieren vornehmlich 2 große Agenten- und Managementfirmen um die Vorherrschaft auf dem Markt, William Morris Endeavor und die Creative Artists Agency. Und Live Nation ist der Konzern, der das Konzertgeschäft unserer Tage weltweit dominiert. Zur Marktkonzentration der Konzertveranstalter, Managementfirmen und Agenturen kommt seit geraumer Zeit die Marktdominanz der Ticketverkäufer der Ticketingfirmen. Live Nation und Ticketmaster haben vor wenigen Jahren fusioniert. Der größte Konzertveranstalter der Welt im Bett mit dem größten Ticketverkäufer der Welt. Die Marktdominanz wird längst über die Grenzen des Kerngeschäfts hinweg zementiert. Doch wir müssen gar nicht so weit in die Ferne über den Atlantik schweifen, um Monopolstrukturen zu beobachten. Wir können dazu auch in Deutschland bleiben. Hierzulande ist der börsennotierte Konzern CTS Eventteam der Marktführer in der Rolle eines Quasi-Monopolisten. Im weltweiten Vergleich belegt CTS Eventteam heute hinter Live Nation und der AEG, der Anschütz Entertainment Group, die die Berliner O2 Arena betreibt, Platz 3 unter den Konzertveranstaltern und hinter Ticketmaster Platz 2 unter den Ticketing-Unternehmen, wohlgemerkt weltweit. Der amerikanische Professor, Autor und Berater der amerikanischen Wettbewerbsbehörde, Tim Wu, beschreibt in seinem Buch Der Master Switch, dass alle amerikanischen Informationsindustrien, ob Telefon, Rundfunk, Film, Fernsehen oder zuletzt das Internet, am Ende in rücksichtslosen Monopolen oder Kartellen aufgegangen sind. Tim Wu schreibt, aus den schönen neuen Technologien des 20. Jahrhunderts, deren freie Verwendung ursprünglich gefördert wurde, um weitere Erfindungen und individuelle Ausdrucksformen zu ermöglichen, entstanden ausnahmslos allmählich von der Privatwirtschaft kontrollierte Kolosse. Sie wurden zu den Mediengiganten des 21. Jahrhunderts, die die Verbreitung und die Art der Inhalte aus kommerziellen Gründen streng kontrollierten. Und immer kann man den gleichen Verlauf konstatieren, von einem frei zugänglichen Kanal zu einem streng durch ein Unternehmen oder durch ein Kartell kontrollierten Zugang, von einem offenen zu einem geschlossenen System. Die Konzentrationsprozesse in der Wirtschaft, die Monopolisierung in einzelnen Wirtschaftsbereichen, sind natürlich kein Problem, das auf die Musikindustrie beschränkt wäre. So wie die Tonträgerindustrie in der Hand dreier weltweit operierender Konzerne ist, die etwa 80% des Marktes bestimmen, und so wie im Konzertgeschäft einige wenige Konzerne weltweit, europaweit oder national den Markt dominieren, so beherrschen zum Beispiel in Deutschland drei Verlagsgruppen etwa 80% des Buchmarktes. So kontrollieren in Deutschland die vier großen Lebensmittelhändler Edeka, Lidl, Aldi und Rewe 85% ihres Marktes. Und nur 10 internationale Konzerne beherrschen 85% des Nahrungsmittelhandels weltweit. Das Problem ist systemisch, wie man heute zu sagen pflegt. Doch was bedeutet das für die Kultur? Was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Was bringt unsere Gesellschaft voran? Ist es die Quote, die zählen soll, oder ist es die Qualität von Kultur? Geht es um den größten Haufen, auf den sich bekanntlich die meisten Fliegen setzen? Oder geht es um diese ganz besonderen einzelnen Leistungen außergewöhnlicher Künstler? Geht es um Musik, die unser Leben bereichert? Die Gesamtauflagen von Kafkas Büchern zu seinen Lebzeiten waren Betrachtung 800 Exemplare, Die Verwandlung 2000 Exemplare, In der Strafkolonie 1000, Ein Landarzt 1000. Keine Quote, kaum Profit. Aber wir sind uns sicher einig, dass Franz Kafka einer der wichtigsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts war, der die Moderne treffend wie kaum ein anderer beschrieben und ihre Auswüchse geradezu prophetisch vorausgesehen und analysiert hat. Würde jedoch heutzutage ein neuer Franz Kafka noch gedruckt werden? Ein Autor, der nicht genug verkauft, dessen Quote zu gering wäre? Seinerzeit hat Kafka einen Verleger gefunden, der an ihn geglaubt und ihn veröffentlicht hat. Die multinationalen und dem Profit verpflichteten Kulturkonzerne unserer Zeit würden Franz Kafka wahrscheinlich ignorieren. Qualität wird, besonders wenn sie in ungewohnter Form auftaucht, in der Regel nicht erkannt und schon gar nicht vom Markt. Das Neue kommt auf leisen Sohlen in kleinen Auflagen. Wer kümmert sich um diese kleinen Auflagen? Wer kümmert sich um die Künstler, die auf ihren ersten Tourneen nur 30, 40, 70 Tickets pro Konzert verkaufen? Wer veröffentlicht die Musik von Bands, deren Alben nur eine Kleinauflage erleben? Für die großen Konzerne sind diese Künstler uninteressant. Wie groß ist das Interesse der Gesellschaft an Neuen, also an ihrer Zukunft? Die spannende Musik hört man in aller Regel in den Clubs, in den kleinen Hallen, auf charmanten, wenig kommerziellen Festivals. Das ist die lebendige Musikszene, in der das wahre musikalische Leben stattfindet. Die interessante Musik wird in aller Regel von kleinen, engagierten Labels veröffentlicht. Kaum eine gute Band würde existieren, wenn es nicht kleine Clubs und engagierte örtliche Veranstalter gäbe, die die Aufbauarbeit leisten, die mit viel Einsatz, Kreativität und nicht selten mit beträchtlichen finanziellen Verlusten diese Bands ihrem lokalen Publikum vorgestellt haben. Kaum eine gute Band ist ohne die Aufbauarbeit kleiner Labels denkbar. Diese kulturelle Leistung bringt die Kultur unserer Gesellschaft voran, nicht das Schielen nach Kommerz und Profit. Doch die alternativen Kultureinrichtungen, die Clubs, Kleinlabels und Kulturzentren, sind durch eine Quotenkultur zunehmend in ihrer Existenz gefährdet. Damit ist auch die Teilhabe der Menschen an der Kultur gefährdet. Wie aber können wir die kulturelle Vielfalt am Leben halten, jenseits der Monopole und jenseits der profitbestimmten Quoten, wenn einige wenige Musikkonsortien sich den Musikmarkt aufteilen und untereinander noch stark vernetzt sind, dann sind letztlich Demokratie und das menschliche Recht auf Teilhabe am kulturellen Leben in Gefahr. Es gibt nun mal Bereiche des Lebens, bei denen das öffentliche Interesse mehr zählt als bei Herstellung und Verkauf von Zahnpasta oder Unterwäsche. Wenn sich nur noch die Universals und die Live Nations dieser Erde um die Künstler kümmern, dann entsteht eine profitorientierte Monokultur, die durch ihre vielfältigen Manipulationsmöglichkeiten die Konsumenten mit einem kulturellen Einheitsbrei füttert. Der Musikwissenschaftler Georg Knepler erklärt in seiner Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, welche gesellschaftliche Aufgabe die Schlammflut von seichter und schlechter Musik im Kapitalismus von Anfang an hatte. Ich zitiere Georg Knepler. Was waren die Versuche einzelner Musiker, was waren die Bemühungen von Vereinigungen, Verbindungen und Gesellschaften aller Art, die Schlammflut von seichter und schlechter Musik aufzuhalten, das musikalische Niveau der Massen zu heben, der Korruption und Heuchelei im Musikleben einen Riegel vorzuschieben? Was waren diese Versuche gegenüber der unerbittlichen Gesetzmäßigkeit, mit der die kapitalistische Gesellschaft eben diese Übel täglich neu produzierte? Die zur Macht gelangte Großbourgeoisie hatte vor allem ein Interesse, an der Macht zu bleiben. Es ist von unabsehbarer politischer Bedeutung, dass die kapitalistische Unterhaltungsmusik nicht realistisch war, sondern idealisierend, nicht aufrüttelnd, sondern besänftigend, nicht sammelnd, sondern zerstreuend, nicht konzentrierend, sondern ablenkend. Je leichter die Ware, mit der der Musikhunger der Millionen zu befriedigen war, umso besser für die Verleger. Umso besser aber auch für die gesamte Klasse der Kapitalisten. Eine solche Musik half mit, die bestehenden Lebensverhältnisse als erträglich, ja als ideal, jedenfalls aber als unabänderlich, als unveränderbar hinzustellen und wurde auf diese Weise zu einem wichtigen Träger der Ideologie der herrschenden Klasse. Soweit Georg Knepler über die Musik des 19. Jahrhunderts. Den Organisatoren der Zerstreuung wie Live Nation, Universal oder Warner geht es um eine Begradigung des kulturellen Angebots und mit möglichst stromlinienförmigen Produkten, denn nicht umsonst heißen die Personen, die in den großen Plattenfirmen Alben bearbeiten, Produktmanager, möglichst leicht Profite machen zu können. Es gilt, das Publikum zu manipulieren und zu konditionieren. Es geht um Kontrolle. Man denke an die Castingshows im Fernsehen. Castingjuroren wie Dieter Bohlen oder Heidi Klum betonen mit schöner Regelmäßigkeit, dass es um die Persönlichkeit der Kandidaten gehe. Tatsächlich aber wird die Selbstentfaltung darauf eingeengt, was sich am besten verkaufen lässt. Bei Heidi Klum zum Beispiel ist immer der Kunde König. Die Kandidatinnen sind nur dann professionell, wenn sie genau das machen, was der Kunde will. Die Castingshows haben ihre Entsprechung im Alltag der Zuschauer. Die vorwiegend jungen Menschen, Schüler, auszubildende Studenten kennen in ihrem Leben eine ähnliche Ohnmacht, aber auch eine ähnliche Verpflichtung wie die Kandidaten der Shows zu funktionieren, sich unterzuordnen unter das Diktat des Konsums und des Marktes. Diese Shows sind Schulen für Konformismus, ja sogar für Gehorsam. Casting macht Gehorsam. Wie aber kann ein künstlerisches Konzept von, sagen wir, Dissidenz und Melancholie vorangetrieben werden, das sich den Kontrollgesellschaften widersetzen würde, wenn die Kulturindustrie komplett gleichgeschaltet ist und von den wenigen großen, multinational arbeitenden Konzernen dominiert wird, die gezielt gegen jede Dissidenz, gegen Untergrund, gegen Revolte arbeiten? Denn wir brauchen eine Kultur, die im Gegensatz zum Mainstream, im Gegensatz zum Modern Talking der Kulturindustrie Dissidenz ermöglicht, statt sie als Mode in die Verwertungslogik der Kulturindustrie aufzusaugen, wie zum Beispiel Punk oder Grunge. Ich bin fest davon überzeugt, dass große Musik seit über 200 Jahren im Wesentlichen durch Dissidenz geprägt ist. wobei Dissidenz kein leichtes Spiel ist, sondern in der Regel ein ausgesprochener Kraftakt. Bereits Mozart war ein Habitus und Inhalt Dissident gegenüber den herrschenden Zuständen. Man muss nun nicht in jede Oper Mozarts eine revolutionäre Haltung hineininterpretieren, aber ganz ohne Zweifel war Mozart der Aufklärung verpflichtet und in deutlicher Opposition zu kulturellen Systemen, wie sie der Salzburger Fürstbischof und die Kaiserin in Wien repräsentierten. Mozart wusste, wie Beethoven, der ein damaliger Linker war, so der Dirigent Michael Gielen, bestens über die Französische Revolution Bescheid und vertrat deren Forderungen. Beethoven und Schubert erlebten in ihrem letzten Lebensjahrzehnt den Staat Metternichs, der eindeutig ein Polizeistaat war, und sie selbst standen durchaus unter Verdacht. Nur die zweifache sprachliche Verschlüsselung ihrer Musik schützte sie. Schuberts Freundeskreis war ein Dissidentenkreis. Sie fühlten sich alle fremd im eigenen Land und in der Welt. Dissidenz und Melancholie dürfte ein roter Faden der Musik sein seit Beethoven und Schubert, dessen fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus der Winterreise, ja durchaus nicht nur eine private Aussage ist. Einsamkeit meint hier, wie bei Hank Williams, I'm so lonesome I could cry, eben keinen persönlichen, sondern einen durchaus gesellschaftlichen Topos, einen Weltriss, wie Heinrich Heine schrieb, mit dem der Künstler sich gegen die Welt, also auch dissident gegen gesellschaftliche Zustände definiert. Gustav Mahler war dissident im künstlerischen wie im gesellschaftlichen Bereich. Um nochmal Adorno zu zitieren, Mahler stachelt die mit der Welt Einverstandenen zur Wut auf. Darum plädiert Mahlers Symphonik gegen den Weltlauf, so Adorno. Oder Kafka, gleich seinem Landsmann Gustav Mahler, hält Kafka es mit den Deserteuren. Oder nehmen wir die Wurzeln der Pop- und Rockmusik, den Blues, den Jazz, Musik, der die Dissidenz und die Melancholie tief eingeschrieben ist, genauso wie ursprünglich dem Country, dem Blues des weißen Mannes. Heute dagegen beherrscht der Quotenterror unser kulturelles Leben. Ob beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen, bei der staatlichen Filmförderung oder bei unseren musikalischen Freizeitvergnügungen. Wir leisten uns ein hochsubventioniertes Kultursystem und unterwerfen es allerdings freiwillig dem Diktat der Quote. Es zählt nur, was verkauft. Und Konzerne wie Amazon oder Apple heizen die Jagd nach der Quote noch auf eine bis vor kurzem ungekannte Weise an. Unsere Präferenzen sind in den neuen Systemen und Geschäftsmodellen Rohstoff und Währung zugleich. Amazon beispielsweise weiß genau, wie wir unsere E-Books lesen, welche Seiten wir überspringen oder welche Sätze wir markiert haben. Wer garantiert uns, dass Amazon nicht irgendwann von den Autoren stromlinienförmigere Bücher verlangt, in denen die Seiten, die viele Menschen übersprungen haben, gar nicht mehr vorkommen, dafür mehr Sätze, die von vielen markiert wurden? Spotify weiß detailliert, welche Musikstücke wir im Streaming hören, Apple, welche Tracks wir downloaden. Und die großen Tickethändler haben abgespeichert, welche Konzerte wir besuchen und wie viel Geld wir für unsere Eintrittskarten ausgeben. Wenn wir das Konzertangebot nur den multinationalen Großkonzernen überlassen, können wir sicher sein, dass die Konzerte, für die nur wenige Tickets verkauft werden, in Zukunft wegfallen. Es dürften im Zweifelsfall die interessanteren Konzerte sein. Dissidenz ist in den modernen Geschäftsmodellen der Kulturindustrie nicht als Möglichkeit vorgesehen. Wir müssen uns also die Möglichkeiten für eine dissidente Kultur neu erkämpfen. Ja, so viel erstmal, jetzt haben Sie im Grunde das Schwierigste schon hinter sich. So viel erstmal aus dem Buch so als theoretische Grundlage. Ich habe gedacht, am Anfang lese ich Ihnen mal einen schwierigeren Text vor, dann wird das so als Basis über das wir uns hier unterhalten. Philipp, könntest du ein bisschen Licht so ins Publikum machen? Ich sehe Sie gerne, wenn Sie mir zuhören. Da merke ich, ob Sie sich sehr langweilen oder ob ich da auf dem falschen Trip bin. Es ist kein Naturgesetz, dass wir die Kulturindustrie so haben, wie wir sie heute vorfinden. Das war mal anders. Ich würde Sie jetzt gerne mit auf eine kleine Zeitreise nehmen. Und zwar auf eine Zeitreise 1967. Das erste große Popfestival aller Zeiten, das Monterey Popfestival. Die Leute denken immer eher an ein anderes Festival, aber Monterey war das erste große Popfestival 1967, nicht Woodstock. Und es lohnt sich, dieses Festival genauer zu betrachten, denn es hat ein paar besondere Phänomene, von denen ich finde, dass sie wert sind, hervorgehoben zu werden. Der erste wichtige Punkt, und das war wirklich ein riesiges, großes Festival mit Hunderttausenden von Menschen in der Nähe von San Francisco, Monterey. Der erste wichtige Punkt, das wurde von den Künstlern selbst veranstaltet. Das haben sie heute praktisch gar nicht mehr. Na, also es gibt es manchmal, mittlerweile wieder, aber die großen Festivals, Rock am Ring, Hurricane, all das, was wir heute so haben, werden von Konzernen veranstaltet. Das erste wichtige Festival wurde von Künstlern veranstaltet. Der künstlerische Direktor war John Phillips, das war der Chef der Mamas and Papas, also einer damals sehr bekannten, wichtigen Band. Es gab ein internationales Komitee von Künstlern, die das unterstützt haben, die darüber nachgedacht haben, welche Bands soll man einladen. Und zu diesem Komitee gehörten zum Beispiel die Beatles und die Beach Boys. Also war schon ziemlich vom Feinsten. Also Künstler haben dieses Festival selber organisiert. Sie haben sich auch gleich eine Hymne geschrieben. John Phillips hat den Song geschrieben, den Sie wahrscheinlich kennen. If you come to San Francisco, wear some flowers in your hair, Scott McKenzie. Das war die offizielle Hymne des Monterey Pop Festivals, wurde ein Welthit. Man hat natürlich dann sich die Künstler eingeladen, die man hören wollte, die die Künstler selber hören wollten. Und Künstler sind ja, das ist auch ganz interessant, Künstler sind ja meistens nicht so eindimensional in ihrem Denken und in ihren musikalischen Vorlieben, wie das die Kulturindustrie immer so wahrhaben will. Also ich habe zum Beispiel viele Künstler erlebt, Rockkünstler, Popkünstler, die sich zum Beispiel mit Weltmusik sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Ich habe zum Beispiel mal einen Abend mit Henry Hollins über afrikanische Musik geredet, 3 Stunden lang. Und ich kenne kaum jemanden, der sich da so gut auskennt wie Henry Hollins. Würde man jetzt nicht sofort denken. Ne? Also da gibt es sehr viel größere Offenheit als bei den Leuten, die in der Kulturindustrie arbeiten. Und insofern hat man sich dann auch eine ganze Bandbreite von Künstlern eingeladen zu diesem Monterey Pop Festival. Wenn ich Ihnen jetzt ein paar Namen aufzähle, dann werden Sie sagen, naja, kein Kunststück, so ein Festival zu machen. Also da ist Jimi Hendrix aufgetreten, Grateful Dead, The Who, Jazzkünstler. Es ist aber auch Ravi Shankar aufgetreten. Ich weiß nicht, ob Sie Ravi Shankar kennen, also der damals und bis weit in unser Jahrtausend hinein wichtigste indische Musiker, Raga, Interpret, sondersgleichen, den hat man eingeladen und der hat auf der Hauptbühne von Monterey den ganzen Sonntagmorgen gespielt. Also das kann, stellen Sie sich mal heute vor, wenn Sie zu Rock am Ring gehen würden und da würde dann irgendein afrikanische, durchgeknallte Weltmusik-Kombo spielen. Das ist natürlich nicht mehr vorstellbar. Das war aber Absicht und das war Teil des Konzeptes, dass man eben einfach ein sehr breit gefächertes künstlerisches Angebot dort hatte. Und wenn Sie eben gehört haben, nun ja, Jimi Hendrix, The Who und all diese großen Namen, vertun Sie sich nicht, das waren Künstler, wir reden vom Jahr 67, die damals durchaus noch nicht bekannt waren. Jimi Hendrix war der erste Auftritt an der Westküste überhaupt. The Who, erster Auftritt an der Westküste überhaupt. Also der war in England schon bekannt, aber in den USA noch ganz am Anfang. Eine gewisse Janis Joplin hat dort gespielt, die hatte noch nicht mal einen Plattenvertrag zu dem Zeitpunkt. Die war natürlich eine regionale Künstlerin aus Kalifornien und wurde dort von den Künstlern gefördert, hat einen Bombenauftritt hingelegt und wurde sofort hat sie einen Plattenvertrag erhalten. Aber das waren damals nicht große Künstler, die man wie heute Festivals nach Namen und Profit gebucht hat, sondern die man einfach nach Qualität gebucht hat. Es gab ein paar andere interessante Einzelheiten. Es gab zum Beispiel viele Künstler, die auch einfach im Publikum saßen und sich dieses Festival genossen haben. Sie werden gleich einen kleinen Film sehen, da werden Sie Brian Jones von den Rolling Stones sehen, der einfach im Publikum ist oder da rumläuft. Die Stones haben dort nicht gespielt, hatten gerade irgendwelche Drogenprobleme und, glaube ich, Einreiseverbot oder so, wenn ich das richtig erinnere. Simon Garfunkel, Sie werden Art Garfunkel sehen, die haben auch dort nicht gespielt. Also das war auch so, dass man einfach da hingegangen ist, weil man sich für die Musik interessiert hat, nicht nur, wenn man einen Auftritt hatte. Vor allem ist es aber auch so gewesen, es war ein 4-tägiges Festival, die Künstler sind da geblieben und haben sich die anderen Bands angeschaut. Ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, wie heute diese großen Corporate-Festivals ablaufen. Also die Superstars, also so das Level AC/DC oder sowas, die werden mit dem Helikopter teilweise eingeflogen, werden hinter die Bühne gepackt, dann stehen die auf der Bühne, spielen ihren Gig und danach werden die wieder weggeflogen. Da gibt es keine Interaktion, also die setzen sich schon gar nicht mit ins Publikum rein, aber es gibt auch keine Interaktion mit anderen Bands oder irgendwelche Gespräche, sondern es ist einfach so, wir gehen dahin, wir spielen unseren Gig und fahren wieder. Hier sind die meisten Künstler das ganze Festival lang dort geblieben. Sie werden zum Beispiel gleich, ich sage Ihnen das vorher, damit Sie darauf achten, Jimi Hendrix im Publikum sitzen sehen. Jimi Hendrix ist nach seinem genialen Auftritt, würde ich sagen, er hat da das erste Mal seine Gitarre in Brand gesetzt und ein wirklich sehr legendärer Auftritt. Und danach ist er von der Bühne gegangen, es gab übrigens kein Backstage, die Bühne war nicht viel höher als hier. Und er ist nach vorne ins Publikum gegangen, hat sich da hingesetzt und hat sich den nächsten Künstler angeschaut. Also das ist eine Nähe und eine Gemeinsamkeit, eine Interaktion zwischen Publikum und Künstler, die ich für sehr interessant halte, die ich für sehr wertvoll halte und die wir heute eigentlich nur noch in kleinen Clubs wie hier oder auf sehr kleinen, charmanten Festivals erleben können. Eine Nähe, eine Gemeinsamkeit des kulturellen Erlebens. Und ich glaube, das ist ein wertvolles Kriterium. Ich werde Ihnen jetzt einen kurzen Filmausschnitt zeigen. Es gibt einen Kinofilm, Monterey Pop. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, ob Ihnen das alles... Sagen Sie ruhig, wenn Sie das ohnehin schon wissen, dann mache ich das kürzer. Monterey Pop war also ein Kinofilm, 90 Minuten lang, wo im Grunde von jeder Band, die dort aufgetreten ist, ein Song oder ein Stück gezeigt wurde. Und der Trailer ist im Grunde so ein Bandbreite dessen, was dort zu sehen ist. Wenn Sie jemals ein bisschen Geld übrig haben und Spaß an dieser Sorte von Musik haben, empfehle ich Ihnen, es gibt so eine DVD-Edition, wo alle erhalten gebliebenen Filmaufnahmen des Monterey Pop Festivals drauf zu sehen sind. Zum Beispiel 30 Minuten Jimi Hendrix, 30 Minuten The Who. Schon ziemlich weltbewegend. Gibt es bei der Criterion Collection, wen das interessiert. Also schauen wir uns jetzt mal, begeben wir uns auf eine kleine Zeitreise, schauen wir uns Monterey Pop an. Wir schreiben das Jahr 1967. Hier machen wir ein bisschen Licht runter. Das Interessante ist natürlich, würde ich sagen, also erstens, was ich eben vergessen habe zu sagen, das ging auch weiter, also jenseits der Künstler, die dort gespielt haben. Es gab auch Infostände, zum Beispiel hat ein gewisser Bernie Krause, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der Erfinder des Moog-Synthesizers, der hatte er gerade neu entwickelt und der hat einen Infostand mit seinen Synthesizern, mit diesen Moogs, diesen berühmten Synthesizern gemacht. Und es wird kolportiert, dass praktisch jede Band, die dort aufgetreten ist in Monterey, sich einen dieser Moog-Synthesizer gekauft hat. Man konnte es der weiteren Musik da nicht so richtig anmerken, aber immerhin. Also es ging wirklich so, es ging um eine Generation, die einfach sagt, wir leben einen gewissen Lebensstil, wir haben eine gewisse kulturelle Vorstellung, die auch eine politische Vorstellung ist natürlich. Und wir stellen dies in einem Festival dar und kommunizieren das mit unserem Publikum. Und das finde ich eine sehr schöne, man könnte es natürlich auch sagen, eine in gewisser Weise romantische Vorstellung, aber das ist eigentlich etwas, was Kultur bereichernd macht, was es interessant macht im Leben. Und es ist natürlich die Frage, Sie können mir jetzt sagen, das ist sehr romantisch, diese Vorstellung, das ist nicht mehr real in unserer Zeit. Ich habe einen Text gefunden von Jean-Jacques Rousseau, also dem großen Aufklärer, 18. Jahrhundert, weit bevor die Romantik erfunden wurde. Und er kritisiert da in einem Briefwechsel das Theater seiner Zeit, also des 18. Jahrhunderts. Und er sagt, es gefällt mir alles nicht, das ist alles, das taugt nichts. Und was er vor allem daran kritisiert, ist Trennung und Passivität. Was meint Rousseau? Er meint mit der Trennung natürlich, dass das Publikum weit entfernt von der Bühne sitzt und dass da nichts miteinander passiert, dass es keine Interaktion gibt. Mit Passivität meint er das, was wir heute als Konsumismus bezeichnen würden. Also das Publikum sitzt nur da, kann nur konsumieren, kann sich aber eigentlich nicht aktiv beteiligen. Jean-Jacques Rousseau, 18. Jahrhundert. Das Gegenkonzept dazu, und das ist interessant, das schlägt Rousseau auch selbst vor. Er sagt, eigentlich müsste Kultur ein gemeinsames Fest darstellen. Es müsste ein Fest sein, das die Künstler mit dem Publikum feiern. Und das ist eigentlich natürlich eine sehr schöne Vorstellung. Da sind wir, glaube ich, mitten bei Monterey. Das ist ja ein Fest gewesen, wo die Hippie-Bewegung natürlich, denn wir reden ja hier von Hippies, das ist ganz klar, ne? Also 67, wer ist am Flowers in Your Hair, Und das ist auch, sagen, wenn ich das in Klammern sagen darf, das ist auch das, was einen so ein bisschen auch nerven kann an diesem ganzen Ding. Also dieser Ansage am Anfang mit dem it's so groovy da kann man auch denken, aber das ist natürlich die Hippie-Bewegung, wo es eben um ein gemeinsames Fest ging. Ich will Ihnen nicht verschweigen, dass zur gleichen Zeit an der Ostküste der USA ein ebenfalls von mir vertretener Künstler namens Lou Reed mit der Velvet Underground natürlich etwas ganz anderes gemacht hat. Ein ganz anderes künstlerisches Konzept als das, was die Hippies an der Westküste gemacht haben. Und das Interessante ist aber, ich habe mit Lenny Kay letztes Jahr darüber gesprochen, dem Gitarrist der Patti Smith Group von Anfang an, also der vom ersten Patti Smith Konzert an ihr Gitarrist war. Und der hat mir erzählt, dass er 67 sich ein Auto ganz billig gekauft hat, an die Westküste überführt hat, um am Monterey Pop Festival als Zuschauer teilnehmen zu können. Also auch diese coolen, schwarz gekleideten New Yorker Underground Bands der damaligen Zeit waren ganz offen für das, was die Hippie-Bewegung an der Westküste gemacht hat und vice versa. Also das ist etwas, wo vieles miteinander zu tun hatte, was heute sehr sorgfältig an die Schubladen der Kulturindustrie angenagelt ist. Also ich glaube, das ist eine schöne Vorstellung, diese Offenheit, diese Interaktion mit dem Publikum, das Gemeinsame, dass es kein Backstage gibt, dass die Künstler direkt ins Publikum zurückgehen. Und die Frage ist natürlich, wie konnten wir das verlieren? Warum ist das jetzt alles heute so, wie es ist, so distanziert, so kommerziell? Warum gibt es all dieses Sponsoring? Warum wird man zugeballert? Es ist Ihnen sicher aufgefallen, da gab es natürlich kein einziges Sponsoring, keine einzige Werbefläche auf der Bühne. Die Frage ist, muss das alles so sein? Ist es ausweglos? Ist es, wie man uns heute immer sagt, alternativlos? Oder gibt es Alternativen? Könnte man also etwas neu definieren? Man will ja nicht wieder zurück dazu, aber etwas neu oder anders machen. Ich habe einen kleinen Text gefunden für ein Beispiel, wie es heute lang bei Festivals zugeht. Es gibt ein neues Festival, was von der Hörstmann-Unternehmensgruppe veranstaltet wird. Also wissen Sie vielleicht Meldbooking, die machen auch das Intro und sind so große Fans von, ich beschreibe das in meinem Buch, von der Verzahnung von Sponsoring, von Konzernen und Musik und haben eine eigene Abteilung, die dafür sorgt, dass die Musik an die Konzerne herangetragen wird und von denen optimal gebrandet werden kann. Und man hat gemeinsam ein neues Festival gegründet und das heißt Pure and Crafted. Und das hat die Hörstmann-Gruppe zusammen mit BMW Motorrad gegründet. Man veranstaltet also auf Ferrepolis ein Festival namens Pure and Crafted, das, ich zitiere, die Lebenswelten von Musik und Motorradkultur miteinander verbinden soll. Bitte fragen Sie mich jetzt nicht, was die Lebenswelt von Musik ist. Entsprechende Nachfragen müssen Sie an Hörstmann oder an BMW richten. Mir hat aber besonders gut, haben mir die Statements der neuen Geschäftspartner gefallen. Michael Trammer, verantwortlicher Projektleiter bei BMW Motorrad, hat etwas gänzlich Neues herausgefunden, nämlich, ich zitiere Herrn Trammer, Musik ist die emotionalste Form der Kommunikation. Und Motorradfahren ist eine der ursprünglichsten und leidenschaftlichsten Verkörperungen von Freiheit. Was also liegt näher, als die Weisheit herauszufinden, mit der uns ein Tim Meyer, Director Agency Business bei Gemeinsame Sache, beglückt. Director Agency Business, das finde ich auch gut. Ne? Ich meine, man heißt heute nicht mehr Tourveranstalter oder Konzertagent, sondern man heißt Director Agency Business. Also ich spreche jetzt hier als Director Agency Business in eigener Sache sozusagen. Aber jedenfalls hat Tim Meyer gesagt, ob in Mode, Styles oder Designs, in der Liebe zu kulinarischen Genüssen oder Freizeitaktivitäten, in der Musik oder der Wahl der Fortbewegung. Es geht um das Gefühl von Individualität, Freiheit, Echtheit und um handgemachte Qualität. Und da macht man ein Festival gemeinsam mit BMW Motorrad. So sind die Zeiten. Die Zeiten haben sich geändert. Wir wollen herausfinden, wie das gekommen ist. Eine der Kernthesen meines Buches ist, dass die Politik die Kultur, die in einer Gesellschaft stattfindet, bestimmt, maßgeblich bestimmt. Die Politik bestimmt die Kultur, die in einer Gesellschaft stattfindet. Man kann das an vielen Beispielen beschreiben. Ein ganz simples Beispiel ist natürlich, denken Sie an die Nazis, die haben eine bestimmte Musik verboten, also Verbotspolitik. Ne? Also jüdische Komponisten wurden verboten, man durfte nicht mehr Mendelssohn spielen, lebende jüdische Komponisten mussten emigrieren. Oder als die Wehrmacht in Polen eingefallen ist, wurde Chopin verboten, weil das der polnische Nationalkomponist ist. Also reine Verbotspolitik. Denkt man manchmal, das ist weit weg in unserer Zeit, ist es aber nicht. Denken Sie an den Iran. Im letzten Jahr sind Menschen, die Pharrell Williams Happy im Iran gehört haben, ins Gefängnis gewandert. Also Verbotspolitik ist ein typisches Beispiel, ein sehr simples Beispiel dafür, wie die Politik die Kultur, die an der Gesellschaft stattfinden darf, mitprägt. Führt übrigens auch dann zu indirekten Transformationsbewegungen, denn wo sind zum Beispiel von Nazi-Deutschland viele Komponisten hin emigriert? Hauptsächlich nach Hollywood. Wenn Sie sich fragen, wie das kommt, dass so viele Blockbuster des Hollywood-Kinos mit einer Musik vertont wurden, die sich wie eine Mischung aus, sagen wir, Wagner, Mahler und Korngold anhört, bis heute übrigens, dann hat das wesentlich damit zu tun, dass viele dieser jüdischen Komponisten 1933 emigriert sind und nach Hollywood gegangen sind. 1500 deutsche, meistens jüdische Komponisten sind nach Hollywood emigriert und haben dort Filmmusik geschrieben. Der bekannteste ist sicher Friedrich Holländer, den Sie wahrscheinlich kennen, einer der bedeutendsten Komponisten des letzten Jahrhunderts. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, Marlene Dietrich ist ein Friedrich Holländer-Song. Der hat über 150 Filmmusiken für Hollywood geschrieben. Aber auch Leute wie Eisler, wie Weil nutzten die Chance und die waren natürlich geschult an dem deutschen Spätromantik, also Wagner, Mahler, all dies. Korngold hat selbst viele Filmmusiken geschrieben und das ist so einer der Gründe, wo man sagen kann, so eine transatlantische Kettenreaktion. Ich finde es ja auch immer wichtig, dass man sich der Geschichte annimmt und dass man die Geschichte betrachtet. Deswegen habe ich am Anfang auch gerne dieses Beispiel gebracht mit Beethoven und den früheren Komponisten. Das ist auch deswegen interessant, weil es lohnt sich ja immer, die Klassiker zu studieren, weil man auch daran sieht, dass die Komponisten zu ihrer Zeit, selbst die allergrößten, es nicht einfach hatten, ihre Musik komponieren zu können. Das Beispiel Beethoven, ich habe es kurz angerissen im Einleitungstext, in seinen letzten Lebensjahren war er in Wien im Metternich-Staat. Es war ein Spitzelstaat, ganz klar. Alle Theater, alle Opern waren mit Spitzeln durchsetzt und Leute wie Beethoven, aber auch Schubert waren natürlich, wurden mit großer Skepsis beäugt, weil man wusste, dass Beethoven zum einen für die Französische Revolution, dann für Napoleon, der nun der erbitterte Gegner des Wiener Kongresses war, votiert hatten. Und Beethoven hatte eigentlich das erklärte Ziel, in seinen letzten Lebensjahren eine weitere Oper zu komponieren. Durfte er nicht, konnte er nicht, weil einfach die Möglichkeit nicht da war, weil er das Opernhaus, er hat da keinen Kompositionsauftrag erhalten. Er durfte nicht in der Wiener Oper proben und eine neue Oper erarbeiten. Und das, was wir heute so immer darstellen als das Spätwerk Beethovens, also dieser Weg nach innen, die späten Streichquartette, die 9. Sinfonie, Missa Solemnis, all diese Kompositionen, die ja so in die Richtung absolute Musik gehen, eine sehr freie, nach innen gerichtete Musik, das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass Beethoven nichts anderes machen durfte, als im stillen Kämmerlein Kammermusik zu komponieren oder symphonische Musik, weil ihm eben verwehrt war, im Metternich-Staat eine weitere Oper zu komponieren. Und es war dann auch so, dass Metternich, die Musik, die er bevorzugt hat, war die leichte Musik. Von Metternich stammt dieser berühmte Ausspruch, die Leute sollen sich nicht versammeln. Jetzt muss ich genau nachschauen. Das Volk soll sich nicht versammeln, sondern es soll sich zerstreuen. Und das hat natürlich eine hübsche Doppelbedeutung. Wenn man sich versammelt, dann kann man auch protestieren, dann kann man demonstrieren, dann kann man sich gegen Zustände wehren. Wenn man sich zerstreut, dann wird man Individualist, geht nach Hause, macht dort irgendwas Privates und kann dem System natürlich auch nicht irgendwie wehtun. Und gleichzeitig ist natürlich eine Musik, die einen zerstreut, das ist ja das, was wir heute haben, denken Sie an diese ganzen unsäglichen Volksmusiksendungen im Fernsehen oder so, ist ja die personifizierte Zerstreuungsmusik. Also selbst ein Beethoven, der sicher einer der größten Komponisten aller Zeiten war, konnte nicht einfach die Musik komponieren, die er wollte, sondern war gesellschaftlichen Bedingungen ausgesetzt. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man sich vorstellen muss, selbst bei den Allergrößten. Und natürlich erwähne ich dieses Beispiel des Metternich'schen Überwachungsstaates ganz gezielt, weil Sie wissen, was danach gekommen ist. Da war Biedermeier, das ist ja schon Begriff an sich. Und ich würde sagen, natürlich der Überwachungsstaat, den wir heute erleben, denken Sie an NSA, denken Sie an Prison, denken Sie an all diese Überwachungsmöglichkeiten, die natürlich speziell aktuell die amerikanischen Behörden da durchziehen, aber auch deutscher BND in Russland. Das ist auch nicht gerade besonders schön, was da an Überwachung passiert. Diese Dinge führen natürlich zu einem neuen, zu einem Neo-Biedermeier. Und ein Großteil der Musik, die heute gehört wird, würde ich sagen, dieser ganze Weltzustimmungspop oder Weltzustimmungsschlager hat natürlich was mit Biedermeier zu tun. Und auch, wir wissen natürlich, Geschichte wiederholt sich nicht und wenn dann als Farce, aber irgendwas ist da schon an Parallelitäten, finde ich, zu erkennen. Es gibt eine andere Möglichkeit, wie die Politik die Kultur einer Gesellschaft prägen kann, das ist Steuerpolitik, das ist Finanzpolitik. Ein schönes Beispiel dafür habe ich entdeckt, die Cabaret Tax 1944. Stellen Sie sich vor, 1944, die USA, Höhepunkt der Swing-Ära. Swing-Ära bedeutete hauptsächlich, es gab große Swing-Orchester, also Benny Goodman ist ein klassisches Beispiel, Tim Dorsey, die hatten riesige Orchester, 50, 60 Leute und die haben in den großen Hotels, in den Kapitalen, also in New York, in den Großstädten der USA, haben die in den großen Hotels die Ballroom-Konzerte gemacht. Das heißt, das war im Grunde so ein Ding, man hat da geschwurft, man hat Party gefeiert und die Musik hat dazu gespielt, zum Tanz aufgespielt. Man hat erst, es war so ein Dine-and-Dance-Geschäft, man hat erst opulent gegessen und danach wurden die Tische weggeräumt und man hat getanzt zu der Musik von diesen großen Orchestern, Benny Goodman und wie sie alle hießen. Der Höhepunkt der Swing-Era. Und da ist 1944 die amerikanische Regierung auf ein Steuerkonzept verfallen. Und zwar hat sie die Cabaret Tax erfunden, eine Steuer, wo 30% auf alles anfiel, was in diesen Cabarets, wie man das genannt hatte, also in diesen Swing-Ballroom-Clubs, was dort konsumiert wurde. Eintritt, Essen, Trinken, überall 30% Taxes drauf. Was ist passiert? Innerhalb von kürzester Zeit ist das ganze Geschäft der Swing-Ära zusammengebrochen. Benny Goodman musste ein Jahr später sein Orchester auflösen und da sprechen wir von dem berühmtesten Swing-Musiker. Andere Orchester sind viel schneller aufgelöst worden und zwei Jahre später war die Swing-Ära vorbei durch Steuerpolitik. Auch da ist es natürlich wieder so, es passiert ja immer alles, hat ja Ursache und Wirkung. Es ist eine andere Musik, dadurch indirekt gefördert worden, was sicher nicht Ziel, aber Nebeneffekt war, nämlich der Bebop. Warum ist der Bebop plötzlich wichtig geworden? Es war eine kleine Band, Sie kennen die Jazzrichtung Bebop. Man kann da definitiv nicht zu tanzen. Es ist keine besonders gut geeignete Partymusik. Aber es fiel da nicht die Cabaret Tax an. Also diese Bands haben da kräftig reüssiert. Ich habe ein schönes Beispiel gefunden von dem Bebop-Schlagzeuger Max Roach. Kann man in den Memoiren von Dizzy Gillespie lesen. Max Roach hat geschrieben, you couldn't have a big band because a big band played for dancing. If somebody got up to dance, there would be 30% more tax on the dollar. If someone got up there and sang a song, it would be 30% more. It was a wonderful period for the development of the instrumentalist. Also für die Instrumentalmusik, die Bebop war. Also Steuerpolitik ist auch eine Möglichkeit, wie man Kultur fördern kann oder benachteiligen kann. Wir haben zum Beispiel in Deutschland vor ein paar Jahren einen harten Kampf geführt gegen Ausländersteuer, die sehr hoch war in Deutschland, waren 25-30%. Das hat die Tourneen ausländischer Künstler massiv erschwert. Es ist dann Gott sei Dank nach etlichen Jahren abgesenkt worden auf ein realistisches Maß, heute 15% plus Solidaritätszuschlag, also 15,83%. Wenn Sie das interessiert, habe ich mal eine schöne Situation erlebt mit Youssou N'Dour, einem großen afrikanischen Musiker. dem habe ich dann von der Gage eben abgezogen, Ausländersteuer 15%. Da habe ich gesagt, ja klar, gibt es überall Ausländersteuer. Und da habe ich gesagt, nun ist da Solidarity Tax. Und Josu hat mich angeschaut und hat gesagt, hey, das ist ja cool, ihr Deutschen, ihr habt Solidaritätszuschlag für Dritte Welt, das ist ja super. Und da habe ich gesagt, na, ist ein bisschen anders. Nun gut, also man lässt die afrikanischen Musiker auch Solidaritätszuschlag bezahlen, finde ich schon ein bisschen heikel, aber whatever. Also mit Steuerpolitik kann man da schon vieles machen. Die Franzosen machen das ganz gut. Die unterstützen ihre Künstler dadurch, dass sie zusätzliche Steuern erheben, mit denen sie eine Art Arbeitslosensystem finanzieren. In Frankreich ist es so, wenn sie Musiker sind und sie haben mittlerweile, auch den Franzosen geht es wirtschaftlich ein bisschen schlechter, früher waren es 65 Konzerte pro Jahr, wenn sie heute 80 Konzerte pro Jahr spielen und die nachweisen können, dann bekommen sie den Rest des Jahres den Durchschnittswert der Gagen dieser 80 Konzerte. Mindestens 80 Konzerte, also wenn es mehr sind, natürlich davon den Durchschnittswert. Das ist eine Art Arbeitslosenversicherung für Musiker. Das wird natürlich mit hohen Steuern, die auf Konzerte erhoben werden, da gibt es in Frankreich zig Zusatzsteuern, da sind sie teilweise bei 30-35%, die sie da oben drauf zahlen müssen und die den Künstlern abgezogen werden, die zum Teil auf den Tickets drauf sind. Aber ich würde sagen, eine ganz gute Sache, weil ermöglicht den Musikern, es erleichtert ihnen das soziale Dasein, es ermöglicht ihnen auch in der auftrittsfreien Zeit zu komponieren, zu leben und Musik schreiben zu können und entwickeln zu können. Also Steuerpolitik ist auch sehr wichtig und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt, weil ich glaube, ich habe den Punkt dieser Zeitenwende, wo sich alles geändert habe, den kann ich festmachen. Da bilde ich mir wirklich ein bisschen was drauf ein, weil das habe ich recherchiert und ich denke, das ist wirklich ein entscheidender Punkt. 1996 ist die Zeitenwende in der Entertainment-Industrie, in der Konzertindustrie. 1996 nämlich wurde in den USA der sogenannte Telecommunication Act verabschiedet. Telecommunication Act hat im Grunde zwei wesentliche Faktoren. Der eine ist für unsere Zwecke uninteressant, da geht es um Telekommunikation, wie der Name schon sagt, Telefongesellschaften. Im Grunde ging es darum, eine Reform, wie das immer so ist, Reformen werden einem immer erklärt, dass alles besser wird und kundenfreundlicher und nutzerfreundlicher. Letztendlich ist es dazu gekommen, dass aus vielen kleinen regionalen Telefongesellschaften in den USA 3 oder 4 große wurden. Aber dieser Teil des Telecommunication Act des Gesetzes ist für unsere Zwecke unwichtig. Der andere Teil ist dagegen sehr wichtig, denn dieser Telecommunication Act, der hat das erste Mal ermöglicht, dass es sogenanntes Media Cost Ownership gibt. Media Cost Ownership. Das war in den USA vorher nicht möglich. Das bedeutet, wenn Sie in den USA, Sie wissen, es gibt kaum öffentlich-rechtliche Systeme, also Rundfunk, Fernsehen und sowas, ist alles privatisiert, mit ganz wenigen Ausnahmen. Es war in den USA, aber es gibt da eine sehr starke kartellrechtliche, die haben da sehr den Daumen drauf. Sie durften, wenn Sie ein Radio gemacht haben, nicht gleichzeitig eine Zeitung haben, nicht gleichzeitig Konzertveranstalter sein, nicht gleichzeitig andere Geschäfte machen. Sie durften also nur ein Kerngeschäft in diesem ganzen Medienkonglomerat betreiben. Und nun gab es die Möglichkeit Media Cost Ownership, das heißt, Sie durften alles gleichzeitig besitzen und betreiben. Sie konnten also, wenn Sie eine Radiofirma hatten, also ein Radio betrieben haben, Radiostation, konnten Sie gleichzeitig Fernsehstation sein, konnten Sie gleichzeitig ein Stadion anmieten und Konzerte veranstalten, Sie konnten gleichzeitig whatever, eine Zeitung betreiben. Das heißt, es hat im Grunde die Möglichkeit das erste Mal gegeben, dass es da wirklich so zentralistische Großkonzerne geben durfte, die vorher nicht vorhanden waren. Vor 1996 war es in den USA genauso wie eigentlich in Deutschland auch. Das ganze Live-Geschäft war ein sehr kleinteiliges, meistens von Personengesellschaften betriebenes Geschäft. Das waren Leute, die ein bisschen musikverrückt waren, die für eine bestimmte Musik gebrannt haben, die versucht haben, eine bestimmte Musik auf die Bühne zu bringen. Und das waren eben Personen, Persönlichkeiten. Denken Sie an Fritz Rau zum Beispiel, legendäre deutsche Konzertveranstaltergestalt. Denken Sie an Marek Lieberberg, der bis heute der größte deutsche Konzertveranstalter ist. Denken Sie an Carsten Jahnke, Lichtgestalt des deutschen Konzertwesens, würde ich sagen. Denken Sie an meine Wenigkeit, also ganz klein in diesem Kontext. Aber wir waren alles Leute, wir haben eine bestimmte Form von Musik geliebt und wir haben versucht, die an die Leute zu bringen, dafür Konzerte zu organisieren. Das war übrigens bei den Plattenfirmen, bei den ganzen kleinen Firmen ja ganz genauso. Da gibt es die ganzen Indies, die sogenannten kleinen Plattenfirmen, wo es genauso war, dass Leute, die für eine bestimmte Kultur gebrannt haben, dass sie versucht haben, diese Platten an die Leute zu bringen, diese Platten herauszubringen. Es war also ein sehr fragmentierter Markt, das war in den USA nicht anders. Gab es ein paar legendäre Gestalten, Bill Graham zum Beispiel, ein paar Persönlichkeiten. Und es war ansonsten ein auch regional aufgesplitteter Markt, was in den USA sehr typisch ist. Sie haben ja da sehr starke Landesgesetze, 50 Bundesstaaten, die äußerst unterschiedliche Gesetze haben. Und es gab noch nicht mal richtig nationale Tourneen in den USA. Das begann alles erst nach 1996, wo das nicht mehr aufgesplittet war, sondern wo man plötzlich riesige Konzerne gründen konnte. Ich will Ihnen das an einem Beispiel veranschaulichen, und zwar dem Beispiel Clear Channel. Clear Channel ist die Vorgängerorganisation der heutigen Live Nation, weltgrößter Konzertveranstalter. Clear Channel war 1972 gegründet worden in San Antonio, Texas, als Radiostation. Eine ganz kleine Radiostation, die bis 1996 eben weiter ein paar Radiostationen in Texas betrieben hat, aber eigentlich immer noch im regionalen Geschäft war. Nach 1996 bis zum Jahr 2000 hat Clear Channel über 30 Milliarden Dollar für den Zukauf von Medienunternehmen ausgegeben. 30 Milliarden Dollar, Stange Geld. Hat 1200 Rundfunk- und Fernsehstationen in den USA erworben. 1200 Rundfunk- und Fernsehstationen. Gleichzeitig wurde Clear Channel in diesen vier Jahren 1996 bis 2000 Weltmarktführer für öffentliche Werbeflächen. Im Grunde gibt es weltweit zwei Firmen, die sich die öffentlichen Werbeflächen aufteilen, eben Clear Channel bis heute und GCI Dussault, also eine belgische Firma. Also all das, wenn Sie zum Beispiel Werbung an Bushaltestellen finden oder all das, was so im öffentlichen Raum an Werbeflächen vertrieben wird, das kaufen diese Firmen von den Kommunen ab, erwerben damit im Grunde, privatisieren sie die öffentliche Fläche, wenn man so will. Entschuldigung. Und machen dann einen Riesenmarkt, indem sie da eben diese öffentliche Werbung betreiben. Jetzt überlegen Sie sich mal, wenn Sie 1200 Rundfunk- und Fernsehstationen betreiben, gleichzeitig im Konzertgeschäft sind, wenn Sie also Tourneeveranstalter sind, wenn Sie einige Stadien betreiben, also in den USA, wenn wir da über Konzertorte reden, dann reden wir jetzt nicht über so kleine Clubs wie hier, sondern da reden wir dann über irgendwelche Stadien, wo auch American Football und sowas stattfinden kann und die ganzen Großkonzerte. Wenn Sie das alles in einer Hand haben, was passiert da? Wenn Sie also zum Beispiel eine neue Madonna-Tournee angehen wollen. Madonna überlegt sich, sie geht wieder auf Tour, es gibt ein neues Album. Und ihr Management, ja, schlechtes Beispiel, aber erzähl ich Ihnen nachher, warum schlechtes Beispiel. Aber tun wir es mal so, das Management von Madonna sagt, okay, wir wollen auf Welttournee gehen. Es wird da ohnehin nur noch zwei oder drei Großkonzerne geben, die das überhaupt weltweit durchführen können in dieser Dimension. Aber überlegen Sie sich das mal anhand des Beispiels USA. Sie wollen also eine USA-Tour machen und Live Nation, also damals Clear Channel, versucht ein Angebot abzugeben. Was haben Sie für Vorteile? Sie haben, wenn Sie diese Tournee veranstalten, 1200 Rundfunk- und Fernsehstationen, die unablässig Werbung für Madonna machen können, die Musik rauf und runter spielen. Sie haben die Stadien, in denen sie selber das Konzert stattfinden lassen können, in denen sie also zu günstigeren Bedingungen produzieren können. Sie haben die öffentlichen Werbeflächen, die gehören ja auch Clear Channel. Sie können also bei Clear Channel, also zum Beispiel alles, was Sie am Times Square in New York sehen, an diesem Blinke, das gehört alles Clear Channel. Also und das im ganzen Staat. Sie haben dann zusätzlich Zeitungen, Musikzeitschriften, die Ihnen gehören, in denen Sie also die Musik nach vorne stellen können, in denen Sie Hintergrundberichte machen können, die die Tournee bewerben können ohne Ende. Sie sind gleichzeitig aber auch der Tourneeveranstalter und, in Klammern gesprochen, Sie haben auch gleichzeitig noch den Ticketbetrieb, der also die Tickets verkauft. Sie können sich vorstellen, was Sie da für eine Marktmacht haben und was das bedeutet an Konzentration. Was passiert, wenn Sie diese Tournee nicht machen, wenn also Ihr Mitbewerber den Zuschlag bekommen hat? Dann können Sie Ihre 1200 Rundfunk- und Fernsehstationen anweisen, wir spielen jetzt im Moment mal keine Madonna-Musik, weil die Tournee kommt ja bei unserem Mitbewerber. Die veranstalten wir ja nicht selber. Was die Stadien angeht, haben Sie den Vorteil, Sie verdienen so oder so, weil Ihr Mitbewerber muss ja auch in Ihrem Stadion diese Tournee stattfinden lassen. Also das ist ein Win-Win-Modell. Sie können aber auch sagen, die ganzen Zeitungen, die öffentlichen Plakatierungsflächen können Sie besonders hohe Preise aufrufen, weil Ihr Mitbewerber die anbieten muss. Also Sie haben das im Positiven für sich selbst betrachtet, aber auch wie im Negativen, indem Sie Ihre Konkurrenten auflaufen lassen, natürlich eine Marktmacht, die Ihresgleichen sucht.